Ein herzliches Willkommen heute Morgen auch von mir. Ich möchte am Beginn der Predigt noch kurz stille werden und zu Gott reden. Herr Jesus, ich danke dir jetzt, dass wir uns unter deinem Wort versammeln dürfen, Herr. Du siehst mein Herz, du siehst das Herz eines jeden, der heute hier morgen da ist, was uns bewegt, belastet, freut, anficht. All das siehst du, kennst du und dein Wort hat die Kraft und die Macht zu jedem in seine Situation zu reden und darum bitte ich dich. Amen. Heute habe ich euch ein historisches Bild mitgebracht. Eine vollmechanische Schreibmaschine, Triumph, Anfang der 60er Jahre. Wer hat schon auf so einem Teil geschrieben? Fast alle. Für die, die denen das überhaupt nichts sagt, also sie ist voll mechanisch, sie hat null Elektronik, null Elektrik, es gab ja dann später, die Nachfolge war halb elektrisch. Man musste also an dem Bügel links den Wagen dann wieder zurückschieben, dann sprang in die nächste Zeile. Man hatte die Möglichkeit, auch schon Kopien zu machen, da musste man dann einfach ein Blaupapier zwischen die Blätter spannen. Beim zweiten ging es noch, beim dritten war es dann nicht mehr von guter Qualität. Die hat natürlich sofort ausgedruckt, also wenn man fertig war und sagte, dann brauchte man keinen extra Drucker, war schon da. Man konnte korrigieren auf der Maschine, indem man einfach genau an der Stelle, wo der Buchstabe dann kam, weißes Tippex dazwischen geschoben hat, den Buchstaben nochmal geklickt hat, dann war der eigentlich weg. Wenn man das zu oft gemacht hat, war es dann für Bewerbungen auch nicht mehr geeignet. Also man musste schon sich konzentrieren und wenn es dann wirklich fertig war, dann konnte man das Blatt rausnehmen. Weshalb erzähle ich das alles? Also diese Maschine gibt es, die steht bei meinen Eltern noch gut geschützt. Da gibt es auch so ein richtiges Metallgehäuse, das klappt man dann drüber und kann unter an dem Schalter zumachen und dann kann man das auch mit in Übersee nehme und so, der passiert dann nichts. Und diese Maschine, die hat zu Beginn ihrer Laufbahn, hat die in der Gemeindeverwaltung in Oellingen beim Bürgermeisteramt gedient. Und eine Zeit lang später, so in die 70er Jahre, da war sie dann in der Sparkassenfiliale in Oellingen im Einsatz. Und zusätzlich ein kleiner historischer Moment hat die auch, weil auf der habe ich 1985 das Zehn-Fingersystem gelernt. Heute auch total überschätzt. Manche schreiben jetzt mit zwei Daumen schneller, als ich jetzt mit zehn Fingern schreibe. Aber es ist die Entwicklung und auf die möchte ich jetzt auch kommen. Ja, es ist vieles anders geworden. Man kann heute Briefe schreiben und schön immer genau schauen, Fehler rauskorrigieren mit einem Cursor. Man kann Themen reinkopieren und wenn man dann wirklich perfekt ist mit Absätze, Stil und Layout, dann macht man Klick und dann ist es gespeichert. Man kann jederzeit wieder darauf zugreifen und dann kann man es in den Drucker geben und dann kann man kopieren, machen, so viel man will, muss einfach nur eine Zahl eingeben in den Drucker. So eins hat sich nichts verändert und deshalb habe ich die jetzt auch mal rausgesucht als Bild für heute. Eins hat sich nicht verändert, die Tastatur hat sich nicht verändert. Die Buchstaben sind immer gleich. Also ich kann mit meinem Zehn-Fingersystem, das ich hier gelernt habe, auch heute nur am PC schreiben. Funktioniert. Und wenn ihr hier seht, in der obersten Zeile I und O sind relativ nahe beieinander. Und jetzt beginnt die Tücke der neuen Medien. Hier konnte man korrigieren, heute kann man auch korrigieren. Man kann aber auch, und das ist die neueste Entwicklung, man hat eine Autokorrektur. Das macht inzwischen nicht nur Apple, sondern das macht inzwischen auch andere. Und die sagen dann, wenn ich irgendeinen Text schreibe, dann schlagen die mir vor, was ist das nächste Wort oder was willst du eigentlich schreiben? Und dann kann ich einfach oben Klick machen, so kann ich eigentlich ganze Sätze, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, da muss ich eigentlich immer nur einen Buchstabe und dann schreibt der mir die Wörter schon fertig. So. Aber genau darin liegt auch die Tücke. Weil meine Mails beende ich mit herzlichen Grüßen und wenn ich dann bei L bin und mein Finger ist zu dick, zu unkonzentriert oder was auch immer, dann tippe ich nicht das I, das ihr da seht, sondern das O. Und schwupps macht der dann mit herzlosen Grüßen. Und wenn man dann nicht aufpasst, dann bekommt es halt der geschätzte Kollege, die liebe Ehefrau, die Freunde mit herzlosen Grüßen. Das ist die Tücke. Und jetzt sind wir auch schon ganz nahe an unserem Text. Unser Thema für heute ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit als Begriff in der Welt, geht es in etwa so, man hört Barmherzigkeit in den Medien und so weiter und genauso häufig, wie man auf solche Maschinen schreibt. Wir in der Gemeinde sehen Barmherzigkeit anders und deshalb ist heute der Text über Barmherzigkeit. Ich lese den Bibeltext vor, der steht in Markus 7, Abvers 24 bis 30. So, da kommt er. Und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyros. Und er ging in ein Haus und wollte es niemand wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben, sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien und bat ihn, dass er den Dämon aus ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Sie antwortete aber und sprach zu ihm, Herr, aber doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und der Dämon war ausgefahren. Diese Geschichte wollen wir heute uns anschauen. Das möchte ich heute Morgen mit uns gemeinsam durchdenken. Wir Christen sind ja, wir können mit dem Begriff Barmherzigkeit schon was anfangen. Wir wollen, weil wir Gottes Barmherzigkeit erfahren haben, auch barmherzig sein miteinander, auch mit den Schwierigen. Und mit all den anderen, die Not brauchen, die Not haben und Hilfe suchen. Wir möchten dafür bekannt sein, dass die Menschen bei uns Hilfe finden, die sie brauchen und suchen. Edel, tapfer, tapfer. Wie aber kommt es dazu, dass wir als Einzelne und später auch, wie ich das auch auf die Gemeinde beziehen, dass wir als Einzelne und Gemeinde herzliches Erbarmen lernen und nicht herzlos leben? Das Thema wohl beschäftigt uns heute Morgen. Mein Ziel ist es, in dieser Predigt, dass wir staunen und von Freude angesteckt werden, wenn wir gleich Gottes merkwürdiges Erbarmen, von Gottes merkwürdigem Erbarmen hören. Das wünsche ich mir, dass es euch auch zu Herzen geht. Und mein Ziel ist es, dass wir dann auch verstehen, was es bedeutet, Barmherzigkeit als einen Wert zu begreifen. Als einen Wert, für Einzelne, für uns, für jeden von uns, aber als ein Wert für unsere Gemeinde. So starten wir jetzt mit zwei Überlegungen, die ich mit euch teilen möchte. Die erste Überlegung, eine sperrige Geschichte vom Erbarmen. Habt ihr die Geschichte noch im Ohr? Jesus hat einen seiner ganz seltenen Ausflüge gemacht über die Grenze seiner jüdischen Heimat hinaus. Nach Tyrus, zu den Menschen, in deren Pass steht, sie seien Syrophönizier. Keine Juden, nein, Heiden. Und da kommt dann diese Frau ohne Namen, aber den wird sie sich jetzt machen, das werden wir erleben. Und sie tut nämlich einen ganz großen Schritt. Sie nähert sich Jesus und bittet um Hilfe. Jesu, in dessen Namen schon das Wort Hilfe eingegraben ist, Joshua, der Herr hilft. Und während die Frau dabei ist, sich einen Namen zu machen, ist Jesus nun auf dem besten Weg, seinen Namen zu verspielen. Ja, er war nicht darauf eingestellt, zu helfen. Ich stelle mir das so vor, er hatte heute mal nicht. Erschöpft war er, überwältigt von den vielen, die etwas von ihm wollten. Also suchte er Ruhe. Ruhe, mal ausspannen, relaxen. Zu Hause geht das nicht, also geht er ins Ausland. Er macht einen Ausflug ins Ausland. Aber es wird nicht funktionieren, denn da kommt diese Frau. Und sie weiß, diese Frau, dass sie eigentlich keine Chance hat. Sie erfüllt keine der Bedingungen, die zu Hoffnung Anlass geben. Sie ist eine Frau und kein Mann. Sie ist eine Syrophönizierin, keine Jüdin. Sie ist eine Heidin, keine Frau aus Gottes Volk. Sie hat eigentlich keine Chance. Von vornherein hat sie keine Chance. Sie ist komplett unterqualifiziert, um Jesus erfolgreich um Hilfe bitten zu können. Das weiß sie, aber sie lässt sich nicht davon abhalten. Sie trägt ihre Bitte vor, auf Knien. Jesus, hilf mir. Meiner kleinen Tochter, meinem lieben Kind, geht es nicht gut. Ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen. Will sagen, sie ist nicht mehr bei sich, nicht mehr Herrin im eigenen Haus. Da hat etwas Böses, etwas Lebensfeindliches die Regie übernommen in ihrem Leben. Da hat etwas das Regiment übernommen, das das Leben und alle Freude verleidet. Sie ist so gar nicht mehr sie selbst, sie ist so gar nicht mehr bei uns. Jesus, kannst du uns nicht helfen? Kannst du sie nicht bitte heilen, befreien und uns zurückbringen? Anständigerweise hätte Jesus in Normalform nun geholfen, denkt ihr. Mit herzlichen Grüßen an die Tochter, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Tut er aber nicht. Seine Antwort ist abweisend, klingt herzlos. Er sagt, ich habe mit dir nichts zu schaffen, ich bin hier nicht zuständig. Jesus geht nicht hausieren mit seinen Heilungen. Und er macht es noch schlimmer. Er weist nicht nur zurück. Er gebraucht einen Vergleich mit Hunden, unreinen, stinkenden Straßenkötern. Damals in Israel schlief Hündchen nicht mit Frauchen in einem Bett. Und Hündchen saß auch nicht mit zu Tisch und bekam die Leckerlis. Damals waren das Unreine und Tiere der Straße. Jesus sagt, zuerst bekommen die Kinder zu essen. Und man gibt nicht, was den Kindern zusteht, den Hunden. Das wäre doch nicht recht. Im Klartext, ich bin für die Menschen des Gottes, Volkes Israel da und nicht für dich. Deiner Tochter zu helfen, wäre ungefähr dasselbe wie das Brot der Kinder den Hunden vorzuwerfen. Und jetzt fragen wir uns natürlich alle gemeinsam, was hat diese Geschichte jetzt mit Barmherzigkeit zu tun? Das ist doch genau das Gegenteil, was wir hier lesen und hören müssen. Die Geschichte läuft nicht wie erwartet. Die Geschichte ist doch eine völlige Fehlbesetzung für unser Thema Barmherzigkeit. Da kommt eine und bittet um Hilfe und wir sagen, kommt nicht in Frage, du Hund. Nun aber kommt die entscheidende Stelle in der ganzen Geschichte und die ist sensationell. Man müsste sich noch über Jesus ärgern. Vielleicht innerlich sogar tickern, sagt man auch. Sich aufregen. Wie kann er bloß? Geht doch. Geht's noch, Jesus? Möchte man rufen. Hast du vergessen, was dein Markenkern ist? Dein Unique Selling Point? Heilung, Rettung, Erbarmen? Komplett vergessen, oder was? Verweigerte Hilfeleistung, Jesus. Das ist verweigerte Hilfeleistung. Und ich bremse mich hier ein, auch weil ich Respekt vor Jesus habe. Respekt und Ehrfurcht siegen. Aber ein bisschen irritiert bin ich schon. Und ihr vielleicht auch. Später, ein paar Absätze weiter, habe ich begriffen, oh, das war knapp. Da hätte ich mich beinahe völlig vergaloppiert. Aber so weit sind wir noch nicht. Denn eine Person in dieser Geschichte, eine Person ist nicht irritiert. Sie regt sich nicht auf. Und das finde ich auch sensationell. Die so angesprochen wird, die regt sich nicht auf. Die Mutter, ausgerechnet die Mutter. Und was macht die Mutter? Sie macht dreierlei. Sie gibt nicht nach. Sie lässt sich nicht abwimmeln. Sie hat eine Sturheit liebender Eltern. Wenn man die Menschen so anschaut, da gibt es ja bekanntlich Helden und Feiglinge. Und es gibt jede Menge dazwischen, zwischen Helden und Feiglinge. Aber es gibt noch eine weitere Kategorie, es gibt noch Eltern. Eltern sind in einer eigenen Liga. Wenn dem Kind etwas fehlt oder das Kleine gar in Gefahr ist, gibt es für sie kein Halten. Da kennen sie nicht Freund und nicht Feind. Eltern tun, was Eltern tun müssen. Für Eltern steht dann alles auf dem Spiel. So ist es bis heute. bis zu uns. Wer die Sorge um ein Kind kennt, wer den Schmerz kennt, wenn das einem das Kind entgleitet, wenn es verloren scheint, wenn es etwas Fremdem willig wurde, in Gefahr, in Not, entlaufen oder bedroht, der kennt den Willen, alles, aber auch alles zu tun, um dieses Kind zu retten, weil es das eigene Kind ist. Der weiß, wozu Eltern fähig sind. Auch diese Mutter, sie gibt nicht nach. Das ist das Erste. Das Zweite, auch sensationell, sie gibt Jesus Recht. Sie ist zugleich demütig und stark, voller Respekt und zugleich beharrlich und unnachgiebig. Das rührt ihn an, das überzeugt ihn. Er tut, wie sie gebeten hat, und ihr Kind wird frei. Die Frau erkennt eindeutig, sie hat kein Recht. Sie hat kein Recht auf diese Gnade, auf diese Heilung. Und das sagt sie Jesus. Sie gibt Jesus Recht. Sie hat keinen Anspruch. Ich habe keinen Anspruch auf deine Hilfe. Ich stehe hier ohne jede Lizenz zum Fordern. So ist das, Jesus. Du hast Recht. Du hast Recht, wortwörtlich, was du sagst. Sie gibt Jesus Recht. Und das Dritte, sie gibt Jesus etwas zurück. Was gibt sie ihm zurück? Sie gibt ihm sein eigenes Beispiel zurück. Sie führt einfach dieses Beispiel wieder zurück zu Jesus. Und sie ergreift die kleine Chance in diesem Beispiel. Sie geht durch den schmalen Spalt, den Jesus in der Tür offen hielt. Ist es nicht so, fragt sie Jesus, dass zuerst die Kinder essen und dass man ihr Essen nicht den Hunden vorwirft? Ja, sagt sie, so ist das. Zuerst essen die Kinder, recht so. Ja, wir sind die Hunde. Recht so, du hast ja recht. Aber dann bleibt doch genug übrig, was vom Tisch fällt. Und das dürfen dann doch die Hunde essen. Ist das nicht so, Jesus? Ist das nicht so? Da gibt es doch so viel auf dem Tisch. Selbst für die Hunde genug auf dem Tisch, oder nicht? Und jetzt erreicht sie Jesu Herz. Sie ist zugleich demütig und stark, voller Respekt und zugleich beharrlich. Ja, unnachgiebig. Das rührt ihn an, das überzeugt ihn. Er tut, warum sie ihn bat. Das Kind wird frei und heil. Und das ist jetzt schon die Pointe dieser Geschichte von der Barmherzigkeit. Wir lernen im Blick auf unser Verhältnis zu Gott zwei wesentliche Lektionen bei dieser Mutter. Die gelten für uns. Die erste Lektion, wir stehen vor Gott niemals mit Ansprüchen. Wir können nicht vor Gott treten und haben Recht. Wir können nicht vor Gott treten und etwas einfordern, weil wir das Recht dazu haben. Erbarmen, Gottes Erbarmen ist ungeschuldet. Erbarmen ist kein Recht, das wir hätten und jederzeit einfordern könnten. Und diese erstaunliche Heidin begreift von Angesicht zu Angesicht mit Jesus, wie es zugeht in Gottes Reich. Ansprüche, Würde, eigenes, was ich vorweisen könnte? Nein. Das alles verschafft mir nie und nimmer Zugang zu Gottes Gaben und Beistand. Wenn ich zu Jesus komme, dann nie auf Basis meines Gutseins, sondern immer auf Basis seiner Güte. Ich bitte nicht um das, was mir zusteht. Ich bitte um das, was mir nicht zusteht. Ich will nicht, was ich verdient habe. Ich will, was ich nicht verdient habe. Dann aber ist es schon so, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich in aller Beharrlichkeit, in aller Hartnäckigkeit. Wenn dich das befremdet und du Jesus in dieser Geschichte nicht magst und aufbegehren möchtest, dann hast du den Kern dieser Botschaft noch nicht ganz verstanden. So funktioniert es nicht. Die erste Lektion zum Thema Barmherzigkeit heißt, gib mir, Herr, was mir nicht zusteht. So fängt es an und so bleibt es bis zum letzten Atemzug. Gott schuldet dir nichts, aber er gibt dir alles. Anders gesagt, du kannst Gott auf zweierlei Art und Weise enttäuschen. Du kannst arrogant vor ihm stehen und sagen, gib mir mein zustehendes Gut. Funktioniert nicht. Du kannst aber auch verzagt vor ihm stehen und nur auf das Gute verzichten, weil du nicht wagst, auf seine Barmherzigkeit zu hoffen. zu setzen, zu beten, eindringlich, nachdrücklich und immer wieder. Und die Mutter, die gibt uns noch eine zweite Lektion. Sie erkennt, da ist doch genug da. Da ist mehr als genug. Klar, zuerst kommen die Kinder, aber es ist genug über alle Maßen, genug für alle, selbst für die Hunde. Und an der Stelle erinnern wir uns an die beiden Geschichten vor und nach dieser seltsamen Heilung. Davor war die Speisung der 5000, danach die Speisung der 4000. Zwei Speisungen, da werden alle satt und am Ende sammeln sie die Krumen, sie sammeln die Reste, Brockensammlung, und es sind Körbe voll, jede Menge left over, genug, um noch einmal so viele zu versorgen. Das ist das Evangelium vom Überfluss des Erbarmens und der Güte. Herr, das reicht voll und ganz. Gib erst den Kindern, ich armer Hund, stelle mich hinten an und ich weiß doch, es reicht. Ich bin überzeugt, es reicht. Dein Herz ist so groß, Herr, das reicht selbst für mich. Gar nicht herzlos, unendlich herzlich. Deine Güte fließt derartig über, Jesus. Es kann gar nicht sein, dass ich nicht satt werde. Dass ich als Heidin, als Frau, als Bittstellerin nicht satt werde. Wir kennen es doch, Jesus, bei dir bleiben immer Körbe. Weise Vergebung, Neuanfang, Segen, Kraft, Liebe, Weisheit, Trost und Hilfe übrig. Körbeweise. Das reicht für mich. Wie wunderbar ist dein Erbarmen. Das war das erste, das großartige Evangelium der Wunder, der Brosamen für uns Hunde. Jetzt möchte man fast aufhören, weil ja alles sich gerade in Wohlgefallen auflöst. Aber ich möchte noch ein Stück weitergehen und sage, was ist denn jetzt Barmherzigkeit als Wert? Als Wert, der auch unsere Gemeinde prägen kann. Der unsere Gemeinde an der Stelle Barmherzigkeit auch nochmal weiterführt, weiterträgt. Wie funktioniert denn das nun? Nun, wir neigen vielleicht dazu, uns mit Jesus zu identifizieren. Jesus war barmherzig, also sollen wir es auch sein. Auch dann wäre ich jetzt schnell fertig. Macht's wie Jesus. Aber an der Geschichte hackt es halt, weil an der Stelle möchte ich eigentlich mich nicht ganz identifizieren mit Jesus, mit der Zurückweisung. Und an der Stelle und in der Geschichte, und ich möchte jetzt nichts dagegen sagen, zu sagen, Jesus, mach mir dir ähnlicher. Das ist auch oft mein Gebet. Aber in dieser Geschichte, die wir hier von Jesus hören, da glaube ich und da möchte ich, viel mehr wie die Mutter werden. Mir würde es reichen, ich würde mehr wie die Mutter, so demütig, so stark, so respektvoll und dann doch wieder so beharrlich. Und wenn ich das verstehen will und erkennen will, dann muss ich die Geschichte von der Mutter nochmal weiter denken, weiter schreiben. Was hat wohl dies alles mit dieser Frau gemacht? Was hat sie an diesem Tag begriffen? Vielleicht hat sie begriffen, mir ist unverdient Erbarmen begegnet. Völlig ohne Anspruch. Reines Entgegenkommen. Reine Gnade. Unverdient. Egal ob, wie sollte ich dann irgendjemand anderem das vorenthalten, der nun mein Entgegenkommen braucht, egal ob er es verdient oder nicht. Wie sollte ich jetzt herzlos sein, nachdem er so herzlich zu mir war? Wie sollte ich kalt und hartherzig auf die Not anderer reagieren, wo mir so unverhofft geholfen wurde? Wie sollte ich nicht sehen, was andere durchmachen? Wie sollte ich nicht, wenn ich gesehen habe, nicht fühlen, was sie fühlen? Wie sollte ich, wenn ich mitfühle, nicht nachdenken, was zu tun wäre? Wie sollte ich, wenn ich nachgedacht habe, nicht Mittel und Wege finden, Unterstützer gewinnen, Aktionen planen? Wie sollte ich, wenn ich Mittel und Wege fand, Unterstützer, es nicht zu Ende bringen? Es nicht durchhalten bis zum Ende, bis dem anderen wirklich geholfen ist? Wie sollte ich das nicht alles tun, ohne es großartig zu registrieren? Anders gesagt, so ganz automatisch, so ganz aus innen heraus, ohne viel nachzudenken, ohne zu sagen, da muss ich jetzt einen Prozess dafür festlegen, 1, 2, 3, 4, 5. Einfach nur aus meiner Motivation raus, weil mir diese grenzenlose Barmherzigkeit widerfahren ist. So ganz ohne mir auf die Schulter zu klopfen, so ganz ohne zu denken, jetzt freut sich der Heiland aber. Wie sagt es der Luther, Martin Luther? Der Christenmensch lebt nicht bei sich selbst, er lebt im Glauben in Christus und in der Liebe im Nächsten. Kann man wortwörtlich lesen. Er lebt im Glauben in Christus, nicht bei sich selbst, im Glauben in Christus, in der Liebe lebt er im Nächsten. Im Nächsten, in der Liebe im Nächsten. So sagt Martin Luther. Und kommt dann ganz nahe hier an das, was diese Frau dann bewegt und was diese Frau dann umtreibt und was diese Frau dann aktiv werden lässt. Christus, Glauben in Christus und in der Liebe im Nächsten. Im Glauben in Christus, in der Liebe im Nächsten. Das nicht bei, und nicht bei sich, ich sage das so, er bringt sich in der unverdienten Barmherzigkeit Jesu und gerade so ist er ganz gerührt und bewegt sich vom anderen, der Erbarmen nötig braucht. Und so kommt es zum Erbarmen als Wert, der nicht angezogen, nicht anerzogen, nicht erzwungen, nicht konditioniert und nicht dressiert ist. Im Glauben in Christus, in der Liebe im Nächsten. Alles ein ganz natürlicher Prozess. Ohne Kurs und sonst was. Nun, das alles aber nicht nur für Einzelne, sondern auch für uns als Gemeinde. Hier finge die Arbeit jetzt an in der Gemeinde. Wie kann unsere Gemeinde Barmherzigkeit ausstrahlen? Wie können wir Menschen mit Würde behandeln, sodass unsere Barmherzigkeit sie nicht demütigt? Wer wartet auf unsere Barmherzigkeit? Sind wir überhaupt willens? Sind wir, selbst wenn wir willens sein sollten, auch in der Lage zu tun, was wir heute Morgen gerade erkennen? Ein Ort zu sein, an dem Menschen Hilfe und Aufnahme finden. Wirklich? Werden wir hinsehen? Werden wir mitfühlen? Werden wir nachdenken? Werden wir Mittel und Wege finden? Werden wir geduldig durchhalten bis zum Ende? Ist uns das wichtig? Wichtiger als unsere Pläne? Als unser Privates? Sind wir da, wenn Hilfe erbeten wird? Es ist, ich gebe es zu, sehr ambitioniert. Denn das braucht unser Herz, unseren Kopf und unsere Hand. Und es geht um die Herausforderung, mehr wie diese Mutter werden, das Erbarmen zu fühlen, zu schmecken, zu denken, zu erinnern, das uns widerfuhr. Wie sollten wir dann nicht im Glauben in Christus und in der Liebe im Nächsten wohnen? Und worum geht es jetzt da ganz konkret? Man kann ja unterscheiden zwischen geistlichen Werken und leiblichen Werken des Erbarmens, also geistliche Werke wie Zweifelnde beraten, Sünder zurechtweisen, korrigieren, Glauben stärken, Trauernde trösten und einiges mehr. Und die leiblichen Werke wie Hungrige speisen, Fremde beherbergen, Kranke pflegen, anpacken, wo es nötig ist und einiges mehr. Und ich möchte heute Morgen noch zum Abschluss jetzt auf drei Werke der Barmherzigkeit eingehen, die sinnbildlich dafür stehen können, wie sowas aussehen könnte, auch als Gemeinde, für Einzelne, aber auch als Gemeinde wertvoll sein können und zu einem Wert werden können. Das erste, missionarische Gastfreundschaft üben. Also Menschen ein Stück Heimat zu geben, einen gedeckten Tisch, Aufmerksamkeit, Interesse an ihrem Ergehen, Rücksicht auf ihre Fremdheit, mit allem Frommen, hier in der Gemeinde, in der Art, wie wir Gottesdienst feiern, in dem Wahrnehmen derer, die in der Kaffeeecke oder beim Bistro oder nach dem Gottesdienst allein dastehen. In den Kleingruppen, die sich öffnen für suchende Menschen, glaubensmäßige Obdachlose und skeptische Freunde. In geduldigem Geleit und nicht als missionarisches Überfallkommando. Missionarische Gastfreundschaft wäre ein sichtbares Werk der Barmherzigkeit. Das zweite, den Übersehenen dienen. Das heißt, Einsame wahrnehmen, besuchen, einladen. Auch die, die uns nicht spontan sympathisch sind, Traurigen nachgehen, verwundete Seelen trösten, Irrenden helfen, den Weg wieder zu finden. Gerade auch bei jungen Menschen ist das in unserer Zeit eine sehr große Not. Junge Menschen, die sich selbst finden wollen auf dem Weg ins Erwachsensein, die so viel Einflüssen ausgesetzt, so viel Verirrungen ausgesetzt sind, so viel Einflüsterungen ausgesetzt sind. Vor 4 Wochen in etwa hat sich an einer Schule in Baden-Württemberg ein 15-Jähriger das Leben genommen. Und als die Klassenlehrerin am Wochenende, am Sonntagabend, ihr Handy nochmal abgehört hat, da war eine Nachricht von der Schulleitung drauf, sie möge dringend zurückrufen wegen eines Todesfalles. Und dann ahnte sie, was passiert war. Und dann machte sie sich Sorgen um 3 ihrer Schüler. 3. Wo sie an allen 3 berechtigte Sorge hätte, dass es diese Person sein könnte. Und es war dann eine dieser Personen. Ein 15-jähriges Mädchen. Junge Menschen brauchen unsere Unterstützung, unsere Barmherzigkeit, gerade dort, wo sie in den Elternhäusern zu wenig oder überhaupt nichts erhalten. Hatte dieses Mädchen niemand, der ungefragt auf sie achtete? Niemanden. Wäre das sowas hier denkbar? Ich hoffe es nicht. Auf die zu achten, die es nicht leicht haben, die Schwierigkeiten haben, mit dem Leben zurechtzukommen. Und sich denen zu nähern, ist manchmal auch überhaupt nicht einfach. Da erlebt man dann auch ganz viel Zurückweisung und Ablehnung. Und trotzdem, ungefragt auf sie zu achten, das wäre ein sichtbares Werk der Barmherzigkeit, wenn wir so aufeinander und auf unsere Kinder und auf unsere heranwachsenden Kinder achteten. Und das dritte, Kinder stark machen. Sie sollen sich nie bei uns als Störenfriede fühlen, unerwünscht, lästig, beiseite geschoben. Wir singen das Kinderlied, weil wir es singen wollen. Und wenn 2 Kinder da sind, singen es für 2 Kinder. Wenn 10 da sind, singen wir es für 10 Kinder. Und wenn kein Kind da ist, dann singen wir dieses Kinderlied, weil wir damit auch unsere Sehnsucht zum Ausdruck bringen. Ja, wir möchten Kinder unter uns haben. Ja, wir möchten Kinder Gutes tun und wir möchten in dieser Gemeinde auf Kinder Acht haben. Kinder, Jungschargruppen, Teenkreise sind in einer Gemeinde, die Barmherzigkeit als Wert hat. Hoch ehrenvolle und begehrte Dienste und kein Leitungsteam muss in diesen Gemeinden sich bemühen und Mitarbeiter nachlaufen, ob sie vielleicht doch einen Kreis leiten möchten. Wir denken darüber nach, welchen Schutz Kinder in einer gefährlichen Welt brauchen. Wir wünschen uns, dass Kinder in unserer Stadt und in unseren Familien stark, gesund werden und begabt und damit etwas Gutes anfangen können. Und da gilt dann aber auch, kein Vater und keine Mutter wird schräg angesehen, wenn sie sich entscheidet, ihr Kind noch nicht in die Betreuung zu geben. Kinder haben Vorrang, Gottes schönste und Gottes schwerste Gabe. Das wäre ein sichtbares Werk der Barmherzigkeit, wenn wir so die Kinder liebten. Und jetzt könnte ich noch reden vom Erbarmen mit der Schöpfung, vom Erbarmen mit dem Klima, vom Tragen der Schwierigen, vom Begleiten der Kranken und Sterbenden, aber es soll hier reichen, weil ihr sollt mich ja nicht als herzlos empfinden. Aber darum ging es mir. Ich möchte bei der Mutter in die Schule gehen, mit ihr Gottes erstaunliches Erbarmen erfahren, tief in mir wissen, es ist mehr als genug. Ich möchte im Glauben in Christus wohnen und dann soll es abformen bei mir, bei uns, dass wir sichtbar barmherzig werden als Einzelne und als Gemeinde. Ich möchte in der Liebe im Nächsten wohnen. Amen. Herr Jesus Christus, dafür danke ich dir. Auch für diese Geschichte, die uns so befremdet hat. Die uns so komisch und befremdlich vorkam. Ich danke dir für diese Mutter, für ihren Glauben, für ihr Vertrauen, für ihre Demut, für ihre Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit. Und ich danke dir, dass du uns auch zeigen willst in dieser Geschichte, dass du uns dass du zu uns barmherzig bist, dass du uns aber auch auffordern möchtest, dass wir die Barmherzigkeit, die wir bei dir erfahren haben, an andere weitergeben, Herr. Lass uns das tun. Lass uns das zum Anliegen werden. Auch als Gemeinde, Barmherzigkeit mit Menschen zu leben. Amen.